Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und für Sie am Mikrofon Stefan Heinlein. Willkommen zu dieser Sendung. Die rassistischen Morde von Hanau, sie haben eine Vorgeschichte geistiger Brandstiftung und Stimmungsmache. Diese klaren Worte des Bundespräsidenten gestern auf der offiziellen Gedenkfeier für die Opfer werden den meisten Bundestagsabgeordneten heute noch im Ohr gewesen sein, als sie im Parlament über die politisch-gesellschaftlichen Konsequenzen von Hanau und anderer rechtsextremer Gewalttaten debattierten. Mehr dazu gleich. Beginnen müssen wir jedoch mit dem Syrien-Konflikt, zunächst nach Moskau, denn dort verhandeln zur Stunde die Präsidenten der beiden Länder, die den Schlüssel für ein Ende des Bürgerkrieges in Syrien in der Hand halten, Putin und Erdogan. Russland und die Türkei, beide Großmächte, haben eine aktive Rolle in Syrien. Der Kreml hält seine Hand über Assad und Ankara hilft den Rebellen mit Waffen und Material. Ein Stellvertreterkrieg also in Syrien. Es geht um Macht und Einfluss in der Region und so ist das Treffen der beiden Präsidenten heute in Moskau von zentraler Bedeutung für die Zukunft des Konfliktes. Tilko Gries, Sie beobachten das Treffen für uns. Gibt es bereits erste Ergebnisse?
Die gibt es noch nicht, Herr Heinlein. Wir sind jetzt seit wenigen Minuten in der 7. Verhandlungsstunde. Kurz nach 14 Uhr Ortszeit, 12 Uhr Ihrer Zeit in Deutschland ging es los. Und es läuft noch. Zunächst einmal unter vier Augen mit Übersetzern, Putin und Erdogan zusammen. Das hat etwa 3 Stunden gedauert. Und seitdem mit den Delegationen zusammen. Von türkischer Seite sind eine Reihe von Ministern angereist, unter anderem der Verteidigungs- und der Außenminister. Und deren Gegenparts, die sind natürlich auch auf russischer Seite vertreten. Also jetzt größere Runde und es dringt nichts nach außen. Da können Sie türkische oder russische Agenturen lesen. Man erfährt nicht, was hinter den Türen des Kremls gesprochen wird.
Dann müssen Sie uns erklären, Herr Gries, wie groß ist denn das wechselseitige Interesse an einer Feuerpause, dass man jetzt tatsächlich in diesem Konflikt zu einer Lösung kommt?
Eine Feuerpause ist wahrscheinlich der Minimalkompromiss, auf den man sich einigen kann, aber damit ist noch nicht sehr viel gelöst, denn die Interessengegensätze bleiben ja bestehen. Der türkische Präsident hat vielfach betont, dass er Idlib und die Region Idlib halten will und unter türkischer Kontrolle halten will. Und so ist es auch festgelegt in einem Dokument, das Russland und die Türkei 2018 im Herbst in Sotschi unterschrieben haben. Und auf diese Vereinbarung verweisen auch die Russen. Also es geht gar nicht darum, die Türken, jedenfalls nicht von russischer Sicht aus, die Türken wieder ganz aus Syrien herauszudrängen. Aber natürlich gibt es noch einen dritten Mitspieler, der nun gar nicht mit am Tisch sitzt und das ist der Präsident Syriens selbst, Bashar al-Assad. Man würde es sich zu leicht machen, wenn man annehmen würde, Russland würde in allen Punkten mit Damaskus übereinstimmen. Möglicherweise gibt es da Differenzen, aber Assad sitzt eben hier nicht mit am Tisch.
Welche Interessen hat denn Moskau in Syrien? Warum unterstützt der Kreml, wenn auch nicht in allen Punkten, Präsident Assad in Damaskus?
Es gelten immer noch die Ziele, die 2015 ausgegeben wurden, als Russland seinen Syrien-Einsatz begonnen hat. Das waren recht umgrenzte Ziele. Erstens Assad an der Macht halten, das ist bis heute gelungen. Zweitens Terroristen bekämpfen, Islamisten, Extremisten bekämpfen, auch damit sie nicht nach Russland zurückkehren. Also es gibt auch hier das Phänomen derjenigen, die ausreisen nach Syrien, dort kämpfen. Und da gibt es die erklärte Marschrichtung des Kremls, die lieber in Syrien zu töten, als dass sie zurückkommen und hier in Russland Anschläge verüben. Das mag hart klingen, aber so wird es formuliert. Das ist das Wichtigste. Und drittes Ziel für Russland, strategische Stützpunkte erhalten. Auch die hat Russland bekommen. Darüber hinaus ist es sicher nicht in Russlands Interesse, in ständiger Konfrontation mit einem NATO-Mitglied, also mit der Türkei, zu stehen. Ich glaube, das sind Grenzen, die Russland auch anerkennt, weshalb es ja heute verhandelt wird mit Präsident Erdogan. Da sind auch ein Stück weit die Grenzen der russischen Potenz und Kompetenz, was Syrien betrifft.
Vielen Dank für diese Information, Tilko Gries in Moskau. Obwohl der Krieg in Syrien vor unserer Haustür stattfindet und die Flüchtlinge zu uns nach Europa drängen, ist die Europäische Union seit Jahren nur Zaungast bei der Suche nach einer Lösung. Zwar gab es viele Konferenzen und viele mahnende Worte, doch es gelang Brüssel bislang nicht, die Konfliktparteien zum Frieden oder zumindest zu einer echten Waffenruhe zu bewegen. Heute erneut ein europäischer Versuch, eine aktivere Rolle im Syrien-Konflikt zu übernehmen, beim informellen Treffen der EU-Außenminister im kroatischen Zagreb. Bettina Klein.
Auch in Zagreb waren die Augen heute auf Moskau und die Gespräche im Kreml gerichtet. Es braucht einen Raum, um den Menschen zu helfen. Und Sicherheitsgarantien, sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas auf die Frage nach einer Sicherheitszone für Syrien.
Diese Sicherheitsgarantien muss Russland geben und muss seinen Einfluss gegenüber dem Assad-Regime nutzen, damit es diese Sicherheitsgarantien gibt. Wir brauchen auch Raum und Platz, um humanitär zu helfen.
Wir brauchen eine Konkretisierung unserer Russland-Strategie, eine Bestandsaufnahme, was geht und was nicht geht und womit zu rechnen ist, so Heiko Maas zu Beginn des informellen Außenministertreffens westlich von Zagreb. Die bisherige Strategie zu Russland stammt von 2016 und der damaligen Außenbeauftragten Mogherini. Sie setzte in 5 Punkten sowohl auf Abgrenzung zu Russland als auch auf Kooperation in ausgewählten Bereichen der Außenpolitik, wenn es der Europäischen Union nützt. Dies ist der Beginn von Diskussionen, ein einheitlicher Standpunkt dazu ist im Augenblick noch nicht erkennbar. Ähnliches gilt auch für die Türkei. Die Aktionen im Norden Syriens haben das Verhältnis zur Europäischen Union belastet.
Auch die Entwicklung der Flüchtlingssituation an der türkisch-griechischen Grenze ist eine, die von der Europäischen Union nicht einfach so hingenommen werden kann. Wir sind bereit, unsere Verpflichtungen aus dem EU-Türkei-Abkommen zu erfüllen. Die Türkei muss das auch sein. Trotzdem wollen wir, dass die Türkei auch den Blick nach Europa im Auge behält und es eine Westbindung der Türkei gibt.
Die Außenminister sprechen heute über die Beziehungen zu beiden Ländern, bevor sie eventuell morgen beim formellen Teil des Treffens Beschlüsse fassen. Dann steht das Thema Syrien und Türkei ausdrücklich auf der Tagesordnung. Wir reden nicht über Sanktionen, stellte der EU-Außenbeauftragte Borrell klar. Wir reden über einen Waffenstillstand und über Kooperation.
We are not talking about sanctions. We are talking about ceasefires and cooperation.
Die Idee einer Flugverbotszone wurde von Josep Borrell als Außenbeauftragtem ausdrücklich unterstützt, auch wenn es noch keine gemeinsame Position der EU-27 gibt, die darüber erst noch diskutieren müssen.
We should create a buffer zone.
Wir sollten eine Pufferzone im Luftraum einrichten, um die militärischen Angriffe dort zu unterbinden. So Borrell, wir müssen tun, was wir können, um den Krieg zu beenden. Und das wäre ein guter Beitrag.
Wir müssen tun, was wir können, um den Krieg zu beenden. Und das wäre eine gute Kontribution dazu.
Doch die Europäische Union als Institution kommt für ihn dabei nicht in Frage. Dies müsse von der NATO übernommen werden, in der die meisten EU-Staaten Mitglied sind, oder von den Vereinten Nationen.
We would like to speak the language of power, but for the time being we cannot do deciding this by our own.
Wir würden gern die Sprache der Macht sprechen, aber zu diesem Zeitpunkt können wir das nicht selbst entscheiden. Insgesamt scheint die Diskussion über eine solche Sicherheits- oder Schutzzone noch nicht ausgereift. Auch wenn einige, wie der niederländische Außenminister Blok, eine Schutzzone mit UNO-Mandat für die Ideallösung halten. Was, wenn Russland sich weiterhin dagegen wendet und auch im Sicherheitsrat eine solche Lösung nicht mitträgt? Ein Grund, weshalb die Hoffnungen der EU heute auf russisch-türkischen Gesprächen in Moskau ruhen.
Soweit aus Zagreb, Bettina Klein. Während die europäischen Außenminister also weiter in großer Runde beraten und in Moskau die beiden Präsidenten Putin und Erdogan heute wechselseitig ihre Macht demonstrieren, hat sich die Lage für die Menschen an der türkisch-griechischen Grenze weiter verschärft. Die vielen tausend Kinder, Frauen und Männer, die auf eine bessere Zukunft bei uns in Europa hoffen, drohen zum Spielball der unterschiedlichen Interessen zu werden. Aus der Grenzregion unser Korrespondent Christian Buttgereit.
Eine staubige Straße am Rande des Dorfes Karaac, nur einen Steinwurf vom Grenzfluss Evros entfernt. Mopeds und Pferdefuhrwerke wirbeln Staub auf. Am Wegesrand haben sich einige Händler platziert, so wie der 31-jährige Jakub. Das sind Matratzen, wasserfest, für 40 Lira das Stück. Ich habe bisher ungefähr 100 davon verkauft. Ich hatte auch drei Personenzelte, die sind aber ausverkauft. Die brauchen sie, haben die Flüchtlinge gesagt. Eigentlich brauchen wir alles, meint Ali Reza, der vor 4 Jahren aus Afghanistan in die Türkei kam und nun im Grenzstreifen zwischen der Türkei und Griechenland festsitzt. Ich wollte nur nach Griechenland, aber seit 4, 5 Tagen bin ich hier in diesem Krieg. Im Lager ist es schwierig, es gibt keine richtigen Toiletten und es sind dort Diebe. Ich bin krank, aber sie geben mir keine Medikamente. Sie geben uns nicht genug Brot. Deshalb habe ich hier welches gekauft. Das Angebot der fliegenden Händler reicht von Obst und Gemüse bis hin zu einfachen Teppichen und Plastikplanen gegen den Regen. Es duftet nach gebratenen Hackbällchen. Wir verkaufen Köfte im halben Brot für 10 Lira. Ayran gibt es umsonst. Wir sind erst heute aus Istanbul gekommen. Das Geschäft läuft gut, Gott sei Dank. Wer wie Matratzenhändler Jakob schon von Anfang an hier ist, durfte seinen Verkaufsstand im Grenzstreifen aufbauen. Als dann von griechischer Seite geschossen wurde, haben die türkischen Sicherheitskräfte uns Türken aufgefordert, das Gebiet zu verlassen, um uns nicht zu gefährden. Deshalb stehen wir Verkäufer nun ein paar Kilometer entfernt. Die Sicherheit an der Grenze war auch das Hauptanliegen des türkischen Innenministers Süleyman Soylu bei seinem Besuch in der Region am Vormittag. Er wiederholte den Vorwurf, griechische Grenzschützer hätten mehrere Migranten getötet und viele weitere verletzt. In den umliegenden Krankenhäusern werden zurzeit 164 Flüchtlinge behandelt, die infolge menschenunwürdiger Handlungen traumatisiert und verletzt wurden. Vor allem Flüchtlinge, die es zwischendurch schon mal auf die griechische Seite geschafft hatten, berichten von Gewalt. Sie seien erst verprügelt worden, dann habe man ihnen ihre Wertsachen abgenommen und sie wieder in die Türkei verfrachtet. Solche Vorkommnisse werde die Türkei künftig verhindern, kündigte Innenminister Soylu an. Ab sofort schicken wir 1000 Spezialkräfte der Polizei an den Evros mit voller Ausrüstung und Schlauchbooten. Sie werden dort nicht länger zulassen, dass Flüchtlinge misshandelt werden. Sie sollen völkerrechtswidrige Handlungen und Pushbacks an unserem Grenzverlauf verhindern. Eine direkte Konfrontation türkischer und griechischer Grenzschützer wird damit wahrscheinlicher. Eine Entspannung der Situation eher nicht. Händler Jakob rechnet deshalb damit, dass seine Geschäfte noch einige Zeit weitergehen. Die Migranten richten sich hier häuslich ein. Deshalb denke ich, dass sie noch einen Monat oder vielleicht sogar länger hier sein werden. Wie viele Flüchtlinge sich im Grenzstreifen befinden, darüber gehen die Angaben weit auseinander. Während der türkische Innenminister von mehr als 130.000 spricht, gehen sowohl die griechische Regierung als auch die Vereinten Nationen von rund 13.000 aus.
Für den Deutschlandfunk Christian Buttgereit. Die politische Auseinandersetzung, der Schlagabtausch der Parteien, er hat sich in vielen Fällen verlagert, weg vom Bundestag, hin in die Medien, auch in die sozialen Netzwerke. Ein Talkshow-Auftritt, ein knackiger Tweet scheint manchen Politikern mittlerweile wichtiger als der Austausch von Argumenten im Parlament. Heute war es anders. Ein Tag nach dem offiziellen Trauerakt für die Opfer des rechtsextremistischen Anschlages von Hanau ging es heute im Reichstagsgebäude um den Kampf gegen Rechts, gegen Hass, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit. Eine hochemotionale Debatte. Aus Berlin, Gudula Geuter.
Mehr als 10 Minuten lang setzte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die Agenda für eine komplexe Debatte einen Tag nach der Trauerfeier in Hanau. Mit dem Gedenken an die namentlich genannten Opfer, mit Fragen zum Zustand der Gesellschaft, in der sich manche überfordert fühlten, mit der Frage, wie heute diskutiert würde, hätte es sich in Hanau nicht um einen rechtsextremistischen, sondern um einen islamistischen Anschlag gehandelt. Und mit der Feststellung:
Betroffenheit reicht längst nicht mehr. Hanau fordert vor allem Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit vom Staat, der sich eingestehen muss, die rechtsextremistische Gefahr zu lange unterschätzt zu haben.
Bundesinnenminister Horst Seehofer verwies auf die rechtsextremistischen Gewalttaten in Deutschland in den vergangenen Monaten, auf aufgefundene Waffen und Sprengstoff und zog das Fazit:
Die höchste Bedrohung in unserem Lande geht vom Rechtsextremismus aus. Und man kann ihn nicht damit diese Bedrohung relativieren, indem man sagt, wir haben ja auch Linksextremismus. Der Rechtsextremismus, der Rechtsterrorismus, der Antisemitismus sind die höchste Gefährdung unseres freiheitlichen Rechtsstaates.
Bijan Dirsaray hätte noch vor Jahren Deutschlands Weltoffenheit betont, berichtete der FDP-Abgeordnete, um heute hinzuzufügen:
Ich spüre zum ersten Mal seit langem, dass Menschen in diesem Land zu Recht Angst vor der Zukunft haben.
Sie hätten Angst, das hätten ihr auch Hinterbliebene in Hanau gesagt, gab Bundesjustizministerin Christine Lamprecht wieder.
Und ich würde gerne hier stehen als Justizministerin und all diesen Menschen, die jetzt Angst haben in diesem Land, und all diesen Menschen versprechen, dass sich ein solch unermessliches Leid nicht mehr wiederholt. Aber ich kann das nicht. Dafür ist die rechtsterroristische Bedrohung zu groß. Und dafür ist der Rassismus zu weit in unsere Gesellschaft vorgedrungen. Aber eines kann ich allerdings Ihnen versichern. Wir nehmen den Kampf gegen diese Bedrohung auf.
Wie auch Horst Seehofer zählte sie die beschlossenen und angestoßenen jüngsten Gesetzesverschärfungen auf. Wie fast allen anderen, so ging es aber auch ihr um das Klima in der Gesellschaft und auch im Bundestag. Auch hier hatte Wolfgang Schäuble den Ton gesetzt.
Gewählte Repräsentanten stehen in der besonderen Verantwortung, sich von extremistischen und rassistischen Ausfällen nicht nur verbal zu distanzieren, sondern deren Urheber konsequent dort zu verorten, wo sie stehen. Jenseits jedes bürgerlichen Anstands und außerhalb unserer demokratischen Ordnung.
Die Redner der AfD entschieden sich für das Gegenteil, so Gottfried Curio, der Wahnvorstellungen des mutmaßlichen Täters wiedergab und hinzufügte:
Diese krankhafte Übersteigerung, das ist gerade das Wahnhafte. Der geistig gesunde Mensch reagiert auf Missstände, indem er die AfD wählt.
Und Roland Hartwig, der befand:
Es ist doch schön, nicht wahr, wenn man einen gemeinsamen Feind hat und sich auch einig ist, wo man ihn suchen muss, nämlich rechts. Extremismus aber entwickelt sich an allen Rändern, rechts ebenso wie links.
Nicht angemessen nannte das etwa SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, der Anteilnahme vermisste. Und Stefan Thome von der FDP nannte Curios Abgrenzung zwischen geistiger Verwirrung und Extremismus abenteuerlich.
Nein, wenn man das Manifest des Täters von Hanau liest, seine Auslöschungsfantasien, ja was soll denn noch rassistisch sein, rechtsextremistisch, wenn nicht dieser Täter?
Einige Redner erinnerten sehr konkret an die Opfer von Hanau, darunter Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus.
Und sie alle hatten nicht nur einen Namen, sondern auch ein Gesicht. Sie alle fehlen. Und sie werden im Übrigen auch noch fehlen, wenn diese Debatte längst vorbei ist und wir uns anderen Themen zugewandt haben.
Und zu diesem Thema um 19.05 Uhr auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk. Wen in dieser feuchtkalten Jahreszeit eine Erkältung plagt, der erntet derzeit schnell vorwurfsvolle Blicke. Manche gehen in Deckung und zücken das Desinfektionsspray. Die Corona-Angst hat viele Menschen erfasst, auch wenn die Gefahr einer Ansteckung immer noch als gering eingestuft werden kann. Ein Überblick der Situation von Volker Findhammer.
Verglichen mit der Ausbreitung der Grippe in Deutschland wirkt die Corona-Epidemie immer noch recht harmlos, auch wenn die Infektionen besonders in den letzten Tagen deutlich angestiegen sind. Aber bei der Grippe fallen die Zahlen deutlich höher aus.
Wir haben in diesem Jahr bislang im Rahmen der Grippewelle 119.280 bestätigte Influenza-Fälle gemeldet bekommen in Deutschland. Und wir haben bislang, mit Stand letzte Woche, 202 Todesfälle. Und von diesen Todesfällen waren 87% älter als 60 Jahre,
sagt Professor Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts in Berlin. Diese Entwicklung dürfe einen im Blick auf das Coronavirus nicht beruhigen, denn auch dort gäbe es eine ungebrochene Dynamik, von der man nicht sagen könne, wann sie tatsächlich ihren Höhepunkt erreicht habe. Zumal bei der Ausbreitung in den letzten Tagen eine neue Entwicklung zu verzeichnen ist.
Es ist so, dass inzwischen eben die Mehrzahl der Personen, die wir als Meldefälle haben, nicht mehr im Zusammenhang mit einem Auslandaufenthalt stehen, sondern eher mit einem Inlandaufenthalt.
Und genau das sorgt auch für die schnell steigenden Infektionszahlen, die in den kommenden Tagen noch deutlich weiter steigen dürften. Umso mehr kommt es in dieser Situation darauf an, die Ausbreitung des Virus durch die bekannten Maßnahmen einzudämmen. Denn im Unterschied zur Grippe gäbe es beim Coronavirus derzeit weder einen Impfstoff noch therapeutisch wirksame Mittel, um die Ausbreitung zu begrenzen, betont Wieler.
Wir werden mit aller Kraft, die wir haben im öffentlichen Gesundheitssystem, dafür Sorge tragen müssen, dass wir die Eindämmungsphase immer weiter parallel laufen lassen. Das ist der entscheidende Unterschied.
Unterdessen ist die Angst in der Bevölkerung vor einer möglichen Ansteckung noch nicht besonders ausgeprägt. Nach dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend haben nur 23% der Befragten Angst davor, dass sie sich selbst oder Mitglieder der Familie mit dem neuen Virus anstecken. Und 2/3 der Befragten gehen davon aus, dass die Behörden und die Gesundheitsämter die Situation unter Kontrolle haben. Allerdings hat dieser Wert gegenüber dem Vormonat um 16 Prozentpunkte eingebüßt. Hingegen gaben 3/4 der Befragten an, sich jetzt häufiger die Hände zu waschen, und 43% haben bereits auf Reisen oder den Besuch von größeren Veranstaltungen verzichtet. Und 11% der Bundesbürger gestehen ein, bereits größere Vorräte an Lebensmitteln eingekauft zu haben. Derweil überlegen die Wissenschaftler, wie man die Suche nach den möglichen Kontaktpersonen von Infizierten vereinfachen könnte. Bislang ist das eine aufwendige Recherchearbeit der Gesundheitsämter. Da könnte die Handyortung, die die meisten Bürger bereits für Kartendienste und anderes mehr nutzen, ein praktikabler Weg sein, erklärt Lothar Wieler vom RKI.
Wir müssen über all das nachdenken. Wenn wir in eine Krisensituation kommen, da muss man einfach mal neu denken, da muss man aus den alten Strukturen rauskommen. Was dann nachher machbar ist oder was die Gesellschaft mitträgt, das werden wir alles sehen. Optionen sollten wir uns so viele wie möglich überlegen und hoffentlich bleiben einige übrig.
Aber das dürfte wohl die Debatte erst nach der Corona-Epidemie bestimmen.
Ein Bericht von Volker Findhammer. Ende Januar wurde der Union Jack in Brüssel eingerollt. Seither ist Großbritannien nicht mehr Mitglied der Europäischen Union. Doch noch hat sich für die Bürger auf beiden Seiten des Ärmelkanals kaum etwas geändert. Bis Ende des Jahres läuft eine Übergangsphase. Dann jedoch wird es ernst mit der Trennung. Sie könnte bitter werden, denn noch sind die meisten Fragen des künftigen Umgangs miteinander ungelöst. Seit dieser Woche laufen die Verhandlungen. Heute zogen beide Seiten eine erste Zwischenbilanz. Aus Brüssel Peter Kapern.
Am Ende der ersten Verhandlungsrunde herrschte zwischen beiden Seiten die perfekte Übereinstimmung. Allerdings nur in einem einzigen Punkt. Nämlich, dass es gravierende Differenzen gibt. EU-Chefunterhändler Michel Barnier.
Il y a beaucoup de divergences. Et de divergences très sérieuses.
Viele gravierende Meinungsunterschiede gäbe es, so der Franzose. Die britische Seite sprach anschließend von bedeutsamen Unterschieden. Konfliktfeld Nummer eins ist die Frage, inwieweit sich das Vereinigte Königreich dazu verpflichtet, die hohen Standards in der Steuer-, Subventions-, Umwelt- und Gesundheitspolitik, die beide Seiten derzeit ja noch teilen, auch nach dem Ende der Übergangsfrist beizubehalten. Es gebe keinerlei Absicht, in einem dieser Bereiche durch Dumping einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen, beteuert London. Das hören die EU-Unterhändler gern. Sie fragen sich aber, warum sich London dann weigert, diese Zusage auch als schriftliche Garantie abzugeben. Wenn wir uns doch einig sind, dass wir die hohen Standards beibehalten wollen, warum, so meine Frage, halten wir das dann nicht formell fest? Denn das ist doch eine Frage des Vertrauens.
C'est aussi une question de confiance.
Weil, so die Antwort von der anderen Seite des Verhandlungstisches, das Vereinigte Königreich seine Souveränität in dieser Frage bewahren möchte. Zweiter zentraler Streitpunkt, die Fischereipolitik. London möchte Jahr für Jahr aufs Neue darüber entscheiden, ob europäische Fischer die britischen Fanggründe nutzen dürfen. Außerdem will die britische Regierung diese Frage in einem separaten Vertrag abseits des Handelsvertrags regeln. Das aber lehnt die EU strikt ab. Sie will für ihre Fischer Planungssicherheit und die Fischereifrage innerhalb des Handelsvertrags regeln. Schließlich, so Michel Barnier, verkaufen die britischen Fischer den größten Teil ihres Fangs auf dem europäischen Markt. Und deshalb gelte:
Un accord commercial et économique avec le Royaume-Uni devra inclure une solution équilibrée pour la pêche.
Ein Wirtschafts- und Handelsvertrag mit dem Vereinigten Königreich müsse eine ausgewogene Lösung für die Fischerei umfassen. Für Streit sorgt außerdem die britische Weigerung, künftig noch die europäische Grundrechtecharta anzuerkennen, was Probleme etwa bei der gegenseitigen Anerkennung von Haftbefehlen mit sich bringen könnte. Zum Jahresende läuft die im Austrittsvertrag vereinbarte Übergangsfrist aus. Bis dahin soll der Handelsvertrag unter Dach und Fach sein. Deshalb wird unter Hochdruck verhandelt. In den vergangenen Tagen waren beide Seiten mit je 120 Experten an den Gesprächen beteiligt. In 11 Themenbereichen wird gleichzeitig nach Lösungen gesucht. Die Verhandlungen stehen aber auch deshalb unter einem besonders hohen Druck, weil die britische Seite damit droht, die Gespräche bereits im Juni abzubrechen, wenn bis dahin nicht die Grundzüge eines Abkommens ausgehandelt sind.
Peter Kapern. Ein jeder hat es wohl gefühlt, nun haben es Wissenschaftler bestätigt. Dieser Winter war überall in Europa der mit Abstand wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Ein Zusammenhang mit dem steten Klimawandel ist kaum mehr von der Hand zu weisen. Die Politik scheint in den meisten Ländern inzwischen aufgewacht. Auch die Europäische Union hat jetzt ein neues Klimagesetz auf den Weg gebracht. Heute dazu ein Treffen der EU-Umweltminister mit einem besonderen Gast. Aus Brüssel, Paul Vorreiter.
Auch an Tag 2, nachdem das neue EU-Klimagesetz vorgestellt wurde, gibt es von Umweltaktivistin Greta Thunberg in Brüssel nur deutliche Worte dazu. Zu Beginn des Treffens der EU-Umweltminister erinnerte sie daran, dass schon kurzfristig Ziele zur Treibhausgasreduktion verschärft werden müssten, nicht erst für den Zeitraum zwischen 2030 und 2050. Ebenso vernachlässige der Entwurf Berechnungen zu einem Treibhausbudget, das die Treibhausgaskonzentration in der Erdatmosphäre misst und einen bestimmten Wert nicht überschreiten dürfe. Greta Thunberg appellierte an die Minister, die Zahlen von Wissenschaftlern des Weltklimarates ernst zu nehmen.
This is just science. I shouldn't be here to tell you this. This should be something that we take for granted, that we would listen to. And I really expect you to do that.
Sie sollte eigentlich gar nicht hier sein, sagte die 17-Jährige. Stattdessen sollten sich die Minister von selbst nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen richten. Das Klimagesetz sieht vor, dass die EU-Kommission ab 2023 die Länder auf ihrem Weg zur Klimaneutralität kontrolliert, in der Zeit ab 2030 auch Ziele nachschärfen kann, wenn die Mitgliedstaaten zu wenig unternehmen. Klimaneutralität ist erreicht, wenn nicht mehr Treibhausgase in die Atmosphäre gestoßen werden, als durch Speicher aufgenommen werden können, also zum Beispiel Wälder oder Ozeane. Bundesumweltministerin Svenja Schulze findet den Impuls gut, der vom EU-Klimagesetz jetzt ausgeht.
Wichtig ist jetzt nicht mehr das Ob, wir wollen treibhausgasneutral werden. Wichtig ist jetzt, wie wir den Weg gehen. Und da ist es, glaube ich, sehr zentral, dass wir das sozial gerecht tun, dass wir es mit wirtschaftlicher Vernunft tun und dass wir die Grenzen des Planeten auch wirklich akzeptieren. Das ist eine Aufgabe für uns alle,
sagte die SPD-Politikerin in Brüssel. Doch wie diese Aufgabe gelöst werden soll, darüber bahnt sich bereits großer Streit an. Österreichs neue Klimaministerin Leonore Gewessler erinnerte daran, dass eine Erhöhung des kontrovers diskutierten Zwischenziels 2030 schnell geregelt werden muss.
Dass die Kommission ihre Analyse der ambitionierten 2030-Ziele wirklich so rasch wie möglich vorlegt. Und das wäre mein Appell auch, dass wir hier rasch ins Tun kommen.
Österreich und 11 andere Länder, darunter die Niederlande, Spanien sowie die skandinavischen EU-Mitglieder, hatten von der EU-Kommission gefordert, nicht erst wie vorgesehen im September nach einer Folgenabschätzung vorzuschlagen, ob man das Reduktionsziel auf 50% oder 55% anheben soll. Bislang hat sich die EU nur einer Verringerung der Treibhausgase um 40% verschrieben im Vergleich zu 1990.
Aus Brüssel, Paul Vorreiter. Personell hat die Deutsche Bischofskonferenz ihre Hausaufgaben in dieser Woche gemacht. Georg Betzing heißt der Nachfolger des Münchner Kardinals Reinhard Marx als neuer Vorsitzender der Konferenz. Doch inhaltlich warten auf die katholischen Würdenträger noch viele ungelöste Fragen. Einige wenige Antworten heute zum Abschluss der Frühjahrsvollversammlung in Mainz. Von dort Ulrich Pick.
Konkret sieht der jetzige Schritt der katholischen Bistümer vor, den kirchlichen Missbrauchsopfern ein einmaliges Schmerzensgeld zu zahlen.
Wir haben uns dazu entschieden, jetzt nochmal wirklich nach der Erfahrung und den Gesprächen bei den individuellen Leistungen zu bleiben, die dann aber natürlich auch entsprechend festgelegt werden müssen. Bisher hatten wir ja in der Regel bis zu 5.000 Euro, in Härtefällen auch darüber. Und dass wir nicht nur einen jetzt innerkirchlichen Rahmen haben, Referenzrahmen, den wir festlegen, sondern eben auch einen außerkirchlichen. Und das wäre die Rechtsprechung der staatlichen Gerichte im Bereich der Schmerzensgeldzahlungen.
Die Schmerzensgeldzahlung wird verstanden als Anerkennung des erlittenen immateriellen Schadens bei den Opfern. Ihre Höhe soll im oberen Bereich eines Korridors zwischen 5.000 und 50.000 Euro liegen. Damit geht die katholische Kirche deutlich über die Summe ihrer bisherigen reinen Anerkennungszahlungen hinaus, die bei durchschnittlich 5.000 Euro lagen. Sie bleibt aber unter der von den Opferverbänden geforderten Summe von 300.000 Euro. Ob und welches Schmerzensgeld gezahlt wird, entscheidet eine sogenannte Plausibilitätsprüfung, die ein zentrales und unabhängiges Gremium durchführen soll.
Das ist natürlich ein qualitativer Unterschied zu vorher. Und das war auch eine der starken Empfehlungen, die wir aufgreifen, zu sagen, es gibt nicht bloß ein Gremium, das Empfehlungen ausspricht, um zu einer möglichst hohen Vergleichbarkeit zu kommen. Nein, das Gremium legt die Höhe fest und weist die Zahlung an. Das ist das Gremium, das entscheidet und dann auch anweist. Aber es bleibt bei einer Plausibilitätsprüfung nicht mehr.
Die Opfer, die im Vorfeld die Summe von 300.000 Euro genannt hatten, gaben sich enttäuscht. Die Kirche, so beklagte der Sprecher der betroffenen Initiative Eckiger Tisch, Matthias Katsch, wolle keine Verantwortung übernehmen für die von ihren Geistlichen begangenen Taten.
Wir müssen feststellen, die Bischöfe haben eine Chance verpasst, einen echten Systemwechsel hin zu einer Entschädigung für das Versagen ihrer Kirche zu gehen. Und stattdessen wollen sie nur ihre bisherigen symbolischen Anerkennungszahlungen weiterentwickeln. Das ist klar zu wenig und bleibt hinter dem zurück, was wir dachten, schon erreicht zu haben mit ihnen.
Die Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe. Dieser Bericht von Ulrich Pick am Ende dieser Sendung. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.